Ich lese den Predigttext für den heutigen Sonntag aus dem Römerbrief, Kapitel 14, die Verse 7 bis 9. Denn unser Keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Zum Gebet und zum anschließenden Lied bitte ich Sie, sich zu erheben. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen neuen Morgen, den du geschenkt hast, für die Zeit der Gemeinschaft untereinander und der Gemeinschaft mit dir. Danke, dass wir dich jederzeit ansprechen dürfen als deine Kinder. Du kennst uns, du hörst uns, du liebst uns. Wir sind jeden Tag neu in deine Güte und Gnade hineingestellt. Danke, Jesus, dass du am Kreuz gestorben bist, die Schuld und Sünde von uns, von der ganzen Welt bezahlt hast. Du bist auferstanden, du lebst, wir dürfen mit dir rechnen in unserem Leben. Du machst uns passend für Gemeinschaft mit dir und für deine Herrlichkeit. Hab dafür Dank. Und so lass uns heute Morgen recht hinhören. Lass dein Wort und deinen Geist wirken hinein in unser Leben. Lass Glauben wachsen, lass Erkenntnis deines Willens, deines Wesens wachsen. Gebrauche Andreas Schäfer, um uns dein Wort so zu sagen, wie du es für uns bereitet hast, für jeden Einzelnen von uns in seine persönliche Situation hinein. Schenk, dass wir das, was uns beschäftigt, was uns umgibt, lernen, aus deiner Perspektive zu sehen. Vater, ich danke dir für die vielen, die über den Livestream mit uns verbunden sind. Begegne du ihnen und segne sie. Danke für unsere Kinder, dass Kindergottesdienst möglich ist. Sei du in den einzelnen Gruppen. Gib den Mitarbeitern Freude und Vollmacht, ihnen dich und dein Wort nahezubringen. Und so legen wir den Gottesdienst in deine Hände, bitten um deinen Segen. Danke für dein Gegenwart. Wir loben und preisen deinen heiligen Namen. Amen.
Andreas, das Gottesdienstblatt ist so leer. Ist das alles? Fragte ein Mitarbeiter in den letzten Tagen mich. Und ich sagte, ja, das ist alles. Und das ist auch wirklich alles. Wer das hat, der hat alles. Richtig? Richtig. Und damit könnte ich jetzt eigentlich Abend sagen, wieder abtreten. Aber wenn Sie schon mal da sind, nutzen wir jetzt die Chance und versuchen, dieses alles noch ein klein wenig zu präzisieren, ein klein wenig zu umschreiben. Denn das ist tatsächlich unglaublich, was in diesen drei Versen drin steht. Unglaublich. Und wir entdecken doch in diesen Tagen, bei aller Unterschiedlichkeit, wie wir so ticken hier, etwas ganz Starkes. Wir alle kommen aus einer Woche, wo wir wieder am Ende dieser Woche vor einer unendlichen Müllhalde der Wörter stehen. Der absolute Wahnsinn, was uns da präsentiert wurde in den vergangenen 7 Tagen. Wie in unterschiedlichen Dimensionen gekämpft und gerungen wird um die verbale Lufthoheit in den großen Nationen, in unterschiedlichen Gremien, Rankings, in unterschiedlichen Foren und Shows, in unterschiedlichen Plattformen des ganzen Social-Media-Bereiches. Eine wahnsinnige Schlacht um die verbale Lufthoheit. Und das, was in den Völkerdimensionen und in der Volksdimension abläuft, können Sie runterdeklinieren bis in Ihre kleinen Welten hinein. Was für eine Müllhalde der Wörter haben Sie und ich vor uns. Von Zerbruch, von Unfähigkeit, den Wörtern Leben zu geben, von Lüge, von Manipulation, von Steuerung der unterschiedlichsten Systeme. Wahnsinn! Wir stehen mitten auf der Müllhalde. Und mitten auf der Müllhalde kommt der lebendige Gott und sagt ihnen diese drei Sätze. Unser einer, keiner lebt sich selber. Unser keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Das ist wie wenn Licht aufgeht. Das ist wie wenn's plötzlich strahlend hell wird über diesem stinkenden Müllhaufen der Nacht. Wenn irgendwann mal wir was geschnallt haben, dann doch in diesen Wochen und Monaten, dass es uns geht wie dem Apostel Petrus, dass er angesichts der Müllhalde der Wörter sagen kann, wohin sollen wir denn gehen? Du hast allein Worte ewigen Lebens. Nur von diesen Worten, ausnahmslos von diesen Worten gilt, die Worte des Herrn sind lauter. Mann, ist das ein schönes altes Wort. Lauter. Das heißt rein. Das heißt wahr. Das heißt echt. Das heißt verlässlich. Nur die Worte des Herrn sind lauter wie Silber, in Tiegel geschmolzen, geläutert siebenmal. Und jetzt stehen Sie mit mir an diesem Sonntagmorgen auf der Müllhalde Ihres Alltags, dürfen heraustreten in das Licht, in die Sauberkeit, in die Wahrheit, in die Verlässlichkeit, in die Vertrauenswürdigkeit der Worte unseres Gottes. Was für ein Geschenk. Und mit diesen drei Versen, ja, das ist mehr als genug, nutzen Sie den Rest zum Schreiben. Und mit diesen drei Versen, die uns da gesagt sind, wird der November hell. Merken Sie, wie hell der wird. Der November über den Friedhöfen wird hell. Der November über den Sterbezimmern wird hell. Der November über der Hoffnungslosigkeit wird hell. Soweit wir auf der Grundlage dieser Worte stehen und ruhen. Ansonsten bleibt es zappenduster. Aber da wird es hell, strahlend hell, mitten im November. Das große, helle Licht der Auferstehung, der Zukunft, der Ewigkeit, wie wir es in den wunderschönen Liedern dieses Morgens schon miteinander gesungen haben. Was ist das ein Geschenk? Und deswegen natürlich, Sie, die mich kennen und die mit mir schon manches Mal auf dem Friedhof unter anderem Langensteinbach gestanden sind, Sie wissen, ja, das zitiere ich mit großer Freude und innerer Überzeugung. Ich weiß nicht über wie viel offenen Gräbern schon. Das Wort, richtig. Keiner von uns lebt sich selber. Keiner von uns stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. Was für ein wunderschöner Friedhofstext. War die Pause lang genug? Ja, alle, die Römer 14 vor sich haben und nicht nur dieses kleine Stückchen, die sagen, halt, stopp da vorne, stopp, 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 kein Friedhof. Römer 14, Andreas, Römer 14, was ganz anderes. Römer 14, das ist doch Gemeindealltag in Rom. Römer 14 ist das blöde, bescheuerte Miteinander in irgendeiner Gemeinde in Rom, in irgendeiner Abteilung, mit all den Schwierigkeiten, Streit und Uneinigkeit über Festtage und Opferfleisch, über Begabung von Stärken und Schwächen, von Gemeindemitgliedern, über Überheblichkeit, Verunsicherung, Hochmut, bescheuertes auf die Füße treten, der ganze Senf des real vorfindlichen Gemeindelebens. Römer 14 steht nicht auf dem Friedhof. Römer 14 steht mitten im Leben. Und das ist zurzeit natürlich echt bescheuert. Ich finde es echt bescheuert. Mir Römer 14 steht mitten in dem ganzen Corona-Siff. Mittendrin. Verstehen Sie? Das steht mittendrin in dem ganzen Schlamassel, in dem ganzen Wahnsinn, in dieser ganzen Ausweglosigkeit, Vieldeutigkeit, Mehrschichtigkeit, ach, nennen Sie, was Sie wollen, mittendrin, mittendrin, nicht auf dem Friedhof, sondern hier mittendrin steht Römer 14 mit einer unglaublichen Leuchtkraft. Klar, damit es ganz, ganz klar ist, wir haben es schon 53 Mal gesagt, aber wir sagen es auch zum 54. Mal. Klar ist, man kann über das, was zurzeit abläuft, man wird über das, was zurzeit abläuft, man sollte über das, was zurzeit abläuft, man muss über das, was zurzeit abläuft, verschiedener Meinung sein können dürfen. Wenn das nicht mehr gewährleistet ist, dann fällt unser kleines gesellschaftliches System in sich endgültig zusammen. Aber ganz unabhängig von unserer ganz auch hier unterschiedlichen Beurteilung von dem ganzen SIF. Sie kennen die ganzen Schlagworte, angemessen, ausgewogen, vernünftig, bla bla bla. Ah, keine Sorge, ich werde mich nicht an der autokratischen Absolutie daran beteiligen. Ich habe was viel Wichtigeres zu tun. Ist für uns geistliche Menschen, für uns geistliche Menschen. Doch neben all dem vordergründigen Beurteilen von irgendwelchen Paragraphen. Etwas ganz anderes, viel erschreckender. Wir empfinden uns doch miteinander, als ob wir in einem prophetischen Science-Fiction wären, der vor uns abläuft, nur dummerweise sind wir mit drin. Das Stück läuft ab und wir sind mit drin. Und das Wichtige ist doch daran zu kapieren, zu verstehen, zu begreifen. Und das ist ja so, mit Händen zu greifen, dass man nur minimal die Protagonisten des Stücks austauschen muss. Und wir stehen in einem apokalyptischen Szenario. Und das ist natürlich für uns schon bewegend. Und jetzt merken Sie es mit mir, wie Römer 14 leuchtet, merken Sie das? Dass aus dem einen, was zum apokalyptischen Szenario gehört, dass ich gehöre mir selbst, dass einen Gipfel in der autistischen Isolation hat, es zu einem zweiten Schritt kommt, ich gehöre dem Wir, dem übergeordneten Wir. Und das Wir einer neuen Staatsideologie drückt alles, absolut alles weg. Dazu braucht man nicht einmal Gesetze. Tut alles weg. Innerhalb von wenigen Wochen drückt das alles weg. Und bevor Sie in die Depression rauschen, brauchen Sie Römer 14. Denn Römer 14 sagt, nicht ich gehöre mir selbst. Römer 14 sagt nicht, ich gehöre dem Wir. Ach, Klammer auf, keine Sorge, Christen sind die staatstreuesten Schluffen, die es gibt, Klammer zu. Ich gehöre nicht dem Wir. Ich gehöre wem? Dem Herrn. Merken Sie den Unterschied? Spüren Sie etwas der Strahlkraft von Römer 14 mitten in dem Corona-Schlamassel? Spüren Sie das? Ich gehöre dem Herrn. Wie ist das passiert? Wie ist das möglich geworden? Wie konnte das passieren, dass ich nicht mehr mir selbst gehöre, dass ich nicht mehr dem Wir gehöre, einer neuen innerweltlichen Ideologie? Wie ist es passiert, dass ich dem Herrn gehöre? Wie ist das passiert? Und Paulus sagt das uns so wunderschön elementar. Besser kann man es ihm keinen Glaubensgrundkurs sagen. Er sagt, dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende Herr sei. dass ich dem Herrn gehöre, ist dadurch passiert, dass der eine für mich in den Tod gegangen ist, sein Leben gelassen hat und dass er vom Vater aus den Toten auferweckt worden ist. Dadurch ist das möglich geworden, dass ich nicht mehr mir gehören muss und dass ich nicht mehr dem Wir gehöre, sondern dass ich dem Herrn gehöre. Eine völlig neue, einzigartige, überragende Lebensgemeinschaft ist in Christus Jesus durch den Glauben mir geschenkweise gestiftet worden. Unglaublich! Wahnsinn! Er ist mein Herr, sagt Paulus. Und ich erkläre das in ganz großer Treue, weil wir natürlich in unserer Kultur anders ticken. Bei uns ist Herr so eine durchschnittliche Anrede, wenn wir nicht im Genderwahn untergegangen sind. Ja, dann darf ich das so anreden. Aber das ist doch nicht der Herr, an den ich glaube, im Sinn von Herr Meier, Herr Schulz, Herr Schäfer. Sondern wenn Herr steht, Herr im Neuen Testament, Herr im Zusammenhang mit Jesus, dann lande ich bei dem kleinsten, kürzesten, prägnantesten Glaubensbekenntnis, das ich Jesus neu seit 2000 Jahren haben. Herr ist Jesus, der Christus. Kyrios, Jesus, Christos, da brauchen Sie keinen Griechischkurs für. Adonai, Yeshua, HaMashiach, brauchen Sie keinen Hebräischkurs für. Ganz elementar. Das heißt, wer Jesus als Herrn anredet, betet ihn als Gott an. Amen, ja, so ist es. Und das mit großer Freude, innere Überzeugung und Klarheit. Wunderbar. Mein Herr, mein Gott ist Jesus, der Christus, der Gesalbte. Der Angekündigte in der Heilsgeschichte des lebendigen Gottes, der für mich sein Leben gelassen hat, der auferstanden ist und zur Rechten Gottes ist und mit dem ich jetzt leben darf. Da ist ein Wunder passiert. Ich habe einen neuen Besitzer. Ich habe einen neuen Besitzer. Ich gehöre nicht mir, ganz, ganz wichtiger Leitsatz. Was ist das gruselig, wenn man sich selbst gehört? Ich gehöre nicht dem Wir in dem Sinn, dass ich einer innerweltlichen Ideologie meinen Götzendienst leiste bis zu meinem innerweltlichen Ende, unter welchem Vorzeichen auch immer der Götzendienst abläuft. Ich gehöre dem Herrn. Ach, wir hatten gestern so ein Comedian gehört aus dem Ruhrgebiet, der sich mit den unterschiedlichen Fällen beschäftigt hat, die man natürlich in den Dialekten nie ganz so richtig hinkriegt. Aber wir im Süddeutschen brauchen ja nicht aufs Ruhrgebiet gucken. Wir kriegen das ja auch nicht so richtig hin mit dem Dativ und des Genitivs und so. Das schaffen wir auch nicht so gut. Und wem wir gehören, das kriegen wir noch hin. Weil da lieben wir den Dativ. Aber der Grieche liebt viel mehr den Genitiv. Er liebt viel mehr den Genitiv. Das ist schwierig für einen Süddeutschen. Aber eigentlich fragt der Grieche nicht, wem ich gehöre, sondern er fragt anders, ein bisschen eckiger, ich weiß, aber genieße ich mal das Eckige. Er fragt, wessen ich bin. Wessen bin ich? Ich bin, und jetzt kommt durch der Genitiv, ich bin des Christus. Ich bin des Herrn. Warum ich das sage? Ach, weil es so eine super schöne, ich habe das schon mal erzählt, eine super schöne Ausgrabung gibt. Eine super schöne, völlig säkular, keine Sorge, eine super schöne säkulare Ausgrabung in Olympia. Man hat dort von diesem Bildhauer Phidias seinen Becher gefunden. Ist doch goldig. Wir würden sagen, sein Kaffeebecher stand noch rum. Ja? Und der Kaffeebecher, wenn man ihn umgedreht hat, dann stand also in dem Kaffeebecher auf der Unterseite Emi Phidiou. Auf Deutsch, ich gehöre, ich bin des Phidias. Ich bin der Becher vom Phidias. Ist das nicht gut? Ich finde das gut. Hat er wahrscheinlich selber reingekritzt, nehme ich mal ganz stark an. Der Becher hat wahrscheinlich selber gemacht. Also hat er sich da mein Becher reingeschrieben, so wie wir da die Namen Klaus und Annika draufschmieren, hat eben der Bildhauer Phidias draufgeschrieben, I me Phidio, ich bin der Becher vom Phidias. War auch klar für alle kleinen Auszubildenden, hallo, so Becher vom Chef. Ich bin der Becher vom Phidias. Was ist das gut? Was ist denn bei Ihnen eingeritzt? Was ist bei Ihnen eingeritzt? Was steht denn da drin? Ich gehöre mir. Was wäre das für ein gruseliges Bekenntnis? Was wäre das armselig, wenn Sie sagen müssten, mein größter Trumpf ist, ich gehöre mir. Und wir spüren das, wie arm manche Menschen durchs Leben laufen, die das als ihr Bekenntnis propagieren. Ein Eigenbesitz. Das ist wirklich die dramatischste Reduzierung des Menschseins. Und daneben, nein, ich gehöre dem übergeordneten Wir, dem großen Wir der Menschheit, das gesteuert wird von Mann, warum immer dann Mann wie fühlt. Hauptsache, das Wir ist mehr als das Ich. Und falle wieder in den gleichen götzendienerischen, innerweltlich verhüllten Kram rein. Oder ich begreife, nee. Ich bin des Herrn. Das ist der Wahnsinn. Wissen Sie, warum das so gut ist und warum vielleicht auch diese etwas für uns so ein bisschen eckige Genitiv da so gut ist, weil er uns so hilft an diesem Morgen, so hilft. Er hilft uns zum einen mit einer unglaublichen Schönheit zu erkennen, dass ich dazu aber auch überhaupt nichts beigetragen habe. Denn wer hat das denn eingeritzt? Wer hat denn eingeritzt, ich bin des Herrn, ich bin des Christus? Zwar ist ein Ich drin, aber das Ich kann noch nichts einritzen. Da hat jemand was für das Ich eingeritzt, das jetzt das Ich sagen kann und gilt. Wissen Sie noch, wie das war? Als in Ihr Leben das eingeritzt wurde? Ich bin des Christus. Ach, vielleicht saßen Sie ja nicht so ordentlich und nett in einem Gottesdienst, schön sortiert und geometrisch. Vielleicht waren Sie irgendwo auf einer Jungschar-Freizeit und haben zum ersten Mal was von Jesus gehört, dass er Sie lieb hat. Und dann hat dieser Gott das hingekriegt, in ihren noch ganz weichen Tonbecher das einzuritzen. Geschnallt haben sie heute erst 10, 20, 30, 40 Jahre später. Aber da wurde schon mal eingeritzt, ich bin des Christus. Hat da irgendeine Oma mit ihnen gebetet und ihnen zum 53. Mal die Geschichte von der Arche Noah erzählt. Aber über dem ganzen Hören der Worte Gottes ist was eingeritzt worden. Vielleicht waren sie auf einer Jugendkonferenz der Höhe. Und da wurde das eingeritzt in ihr Leben und sie sind heute da und sagen, ich darf das für mein Leben wissen, glauben, erfahren. Ich bin des Christus. Was ist das für ein Vorrecht, das uns vor Überheblichkeit, vor Stolz, vor Dünkel so dermaßen bewahrt und uns ganz demütig und dankbar da sein lässt. Mein Gott, ich danke dir für diese Einritzung in den Becher meines Lebens. Es bewahrt uns aber auch mächtig vor dem Irrtum der Neutralität. Ich kann nicht neutral sein, ich bin nicht neutral. Das geht nicht. Ich kann nicht sagen, ich bin mal heute dir und morgen bin ich mal dir. Sondern ich bin des einen. Und der beansprucht mich, der will mich, der ist absolut. Der drückt alles andere weg. Es hilft auch, wenn wir gerade in diesen Tagen in dieser eigenartigen Ambivalenz hin und her unsere Amplituden je nach psychischer Konstitution haben. Die ein euphorischer innerweltlicher Hoffnung mit götzendienerischen Tendenz, die anderen in dramatischer Depression hin zum Horror neigend, in Angstphobien verschwindend. Und wer das eine? Noch das andere. Ich bete mir das eine, noch das andere an. Ich gehöre nicht mir, ich gehöre nicht dem Wir, ich bin des Herrn. Was für ein Licht, was da aufgeht über Menschen, die das eingeritzt in ihre Lebensexistenz wissen. Was ist das ein Geschenk? Paulus stellt mitten in dem ganzen Alltagsmist das deutlich fest. Ich habe einen Besitzer und der Besitzer ist der lebendige Gott in Jesus Christus, meinem Herrn. Ich gehöre dem Herrn. Und jetzt ist ja das Spannende an diesem Text, dass er das ja nicht einfach nur proklamiert, das ist ja schon mal nicht schlecht. Er proklamiert das nicht nur einfach im Sinn von, so ist es, sondern daraus folgt ja etwas unmittelbar. Es folgt etwas daraus. Es folgt nämlich unmittelbar daraus, dann lebe ich jetzt auch dem Herrn. Also, wer des Herrn ist, der lebt auch dem Herrn. Es geht gar nicht anders. Denn, wissen Sie, das ist ja schon ein bisschen logisch. Der Becher kann nicht sagen, nee, heute bin ich nicht. Sondern der Becher muss machen, was der Phidias will, richtig? Und das ist im christlichen Glauben ganz genauso. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich gehöre dem Herrn. Das war für alle Jesus-Leute aller Zeiten klar. Weiter, liebe Schwestern und Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, da ihr doch von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, um Gott zu gefallen, wie ihr das ja auch tut, dass ihr darin immer vollkommener werdet. Und das, was in der Sprache Luthers so klingt, dass ihr von uns empfangen habt, wie ihr leben sollt, das schafft der Grieche ganz kurz. Nämlich, das, wie es muss, haben wir euch gesagt. Ist gut, ne? Für alle Pädagogen. Das ist knapp und klar. Da ist kein Spiel. Das, wie es muss, nicht wie es sollte oder wie es angemessen, nett, freundlich wäre. Nein, das, wie es muss. Das, wie es muss. Der Besitzer legt doch fest, was mit seinem Besitz geschieht. Der Christus bestimmt über den Christen. Ja, so wächst eine völlig neue Lebenshaltung heran. Seid so unter euch gesinnt, wie ihr am meisten Lust habt. Nein, seid so unter euch gesinnt. Strebt danach, das zu tun, was der Christusgemeinschaft entspricht. Klare Ansage, Philipperbrief. Wir könnten eine Stelle nach der anderen anfügen. Und da passt jetzt Römer 14 wunderbar gut rein. Dass Paulus sagt, jetzt macht man halblang, ihr mit euren kleinen egoistischen Superdrehungen. Ihr habt überhaupt nicht nachzufragen, was euch jetzt gerade Spaß macht in der Gemeinde, sondern ihr müsst überlegen, wie das muss. Und das, wie es muss, bestimmt euer Haupt. Das bestimmt der Besitzer. Das bestimmt Jesus. Jesus bestimmt das, wie es muss. Das war Bonhoeffer, der es so gut ausgedrückt hat, dass uns Gott in seinem Wort auch mal das Unangenehme, uns das nicht von uns ersehnte Wort sagen kann. Dann sagt er manchmal das, wie es muss. Und wir sagen, nein, wollen wir nicht. Finden wir anders. Engt uns ein, ziehen wir gar nicht ein. Gibt auch andere Argumentationen. Und steht einfach da, das, wie es muss. Hallo Becher. Hallo du Eingeritzter. Das ist dem Herrn Leben. Das ist dem Herrn Leben. Und nun kann man sagen, ist das gruselig. Da bin ich ja mir komplett entnommen. Da bestimme ich ja gar nicht mehr mit. Und sehen Sie, jetzt kommt dieses wunderschöne Römer 14, Licht mitten im ganzen Siff, in dem wir drinstecken. Oder ich sag's mal, reformatorisch. Wer soll sie reiten? Auf jeden Fall sitzt jemand auf ihrem Leben und reitet sie. So die Frage, wer? Wem wollen sie denn leben? Wer soll die Zügel halten? Wer soll ziehen? Wer soll lenken? Wer soll bestimmen? Es ist doch nicht so. Bitte, aufwachen aus der Naivität der unterschiedlichsten Sorten. Als ob wir freie, autonome, souveräne Menschen wären. Was für ein Geschwätz! Aber wenn ich gehalten bin in Christus, bin ich so frei wie sonst nirgendwo. Wer bestimmt? Wer hat das Sagen? Wer gewinnt denn bei Ihnen das Ranking? Wer hat denn, liebe Schwester, lieber Bruder, wer hat denn in diesen Tagen die verbale Lufthoheit in der Majorität der Stunden deines Alltags gehabt? Wer hat denn da bestimmt? Wer hat denn da bestimmt? Wem haben wir denn da unser Ohr geliehen? Wem haben wir da unser Vertrauen geschenkt? Vor wem sind wir da auf die Knie gegangen? Wer hat da unser Herz bekommen? Wer hat unsere Tat gekriegt? Merken Sie es? Der Mix, den wir miteinander erleben aus Depression, aus Gleichgültigkeit, aus Ängsten, aus Zurückziehen, aus Vermüllung, aus Aggression, aus Verzweiflung, aus Optimismus. Wer hat denn da gesteuert? Verstehen Sie Römer 14, verstehen Sie das wunderschöne Licht, das da aufleuchtet? Wem lebe ich? Wem lebe ich? Wer hat bei mir das Sagen? Das war doch der Hintergrund, das ist doch Verstehen, von der Motivkette Verstehen. Warum wir von diesem Haus und Werk dieser Gemeinde aus gesagt haben, was wir jetzt brauchen, ist nicht ein weniger, es ist ein Mehr an Worten unseres Gottes. Das ist doch kein kleiner Aggressionsschub, keine Sorge, keine Sorge. Das ist eine geistliche Entscheidung, um zu begreifen, damit Gemeinde leben kann, muss sie hören dürfen und können. Sonst verlieren wir die Schlacht und die verbale Lufthoheit. Wer hat bei Ihnen das Sagen? Darum geht's. Ich lebe dem Herrn. Und das allererste, woran sichtbar wird, dass ich dem Herrn lebe, ist, dass er mein ganzes Ohr hat. Dann ist er mein Besitzer. Also muss er mir sagen, was zu sagen ist. Und Sie wissen, das ist nicht nur ein akustischer oder ein optischer, sprich ein Lesevorgang. Das ist es doch nicht. Es ist eben auch noch ein Vorgang, der noch weitergeht. Wenn ich mein Ohr leihe, dem schenke ich auch mein Vertrauen. Und der hat mein Herz. Und der erlebt meine Tat. Wir leben dem Herrn. Das ist für Paulus kein hochgeistlicher Satz für irgendeine Kathedervorlesung. Das ist für ihn ein ganz praktisches Alltagsprofil. Für heute und für morgen. Mein Herr, wenn ich auf dich höre, was höre ich denn da? Wenn ich auf dich schaue, was sehe ich denn da? Wenn ich dir mein Herz schenke, was erlebe ich denn da? Wenn ich dir folge, zu welcher Tat komme ich denn dann? Hören Sie ihn. Hören Sie ihn, wie er ihn vielleicht sagt, du, bei mir brauchst du nicht verzweifeln. Ich habe die Dinge, auch die Dinge deines kleinen Lebens, komplett in der Hand. Du bist bei mir geborgen. Ich kann nicht verstehen, warum du den Panikmodus schaltest. Du bist doch bei mir. Sagt er das vielleicht zu ihm? Sagt er vielleicht zu ihm, du jetzt sei aber mal ganz schön treu. Verabschiede dich nicht äußerlich und innerlich von deinem Weg in Christus und umgekehrt. Umgekehrt. Gerade jetzt. Gerade jetzt rufe ich dich, dein Herr und Haupt, dein Besitzer, in die unmittelbare Lebensgemeinschaft mit mir. Sagt er das vielleicht zu ihnen? Sagt er zu ihnen, ich werde dir schon sagen, was du sagen sollst, und ich werde dir auch sagen, wo du endlich den Mund halten sollst. Würdest du mal das sagen, was ich will? Und würdest du mal den Mund halten, wo ich das will? Sagt er das vielleicht zu ihnen? Leb doch nicht für dich, leb doch jetzt für mich. Für mich, dein Herrn, dein Besitzer, dein Haupt, dein Meister, deinen König, deinen Gott. Leb für mich. Geben Sie ihm Ihr Ohr, bitte. Geben Sie ihm Ihr Ohr. Und geben Sie ihm Ihr Vertrauen. Und geben Sie ihm Ihr Herz. Und geben Sie ihm Ihre Tat, dann kriegen Sie ein Profil, eine profilierte Woche mitten in dem ganzen Schlamassel. Eine Jesus-Woche. So, und das, was natürlich jetzt uns fasziniert ist, oder mich zumindest, dass in diesem mitten im Leben-Text, der den November überstrahlt, seinem ganzen Corona-Wahnsinn, mein Gott mir sagt, du gehörst mir und du lebst mir. Er eben auch sagt, und du stirbst mir. Und natürlich haben sich die Ausleger seit 2000 Jahren gefragt, Paulus, Und wir sind gerade in so einem durchschnittlichen Gemeindealltagsding. Also das passt jetzt thematisch überhaupt nicht rein. Siehst doch, wie es der Schäfer gemacht hat. Das geht auf den Friedhof. Da ist es gut, aber jetzt nicht jetzt so in Römer 14. Das kann man so eben in diese Agenda Richtung Sarg. Da ist das gut. Nee, sagt Paulus, das gehört genau da rein. Er nimmt eine katechetische Formel, sagen wir, das ist geprägt. Wir wissen noch nicht einmal, ob das von ihm ist oder ob das schon im Umlauf war. Das ist auch egal, durch den Heiligen Geist drin, ist drin, wunderbar. Also wir haben ein ganz klar gefühltes, geprägtes Stück, das sie sogar auswendig hinkriegen, weil es so klassisch geprägt ist und das Luther so schön übersetzt hat. Mittendrin im Leben, macht Paulus etwas durch den Heiligen Geist gelenkt, was so gut ist, so schön, so strahlend hell. Er lässt den mitten im Alltag lebenden römischen Christen, mittendrin lebenden, der irgendeinen blöden Hauskreisabend überleben muss, eine doofe Homeoffice-Szene hinter sich hat, nicht weiß, wie er die nächste Corona-Verordnung finden soll, plötzlich einen Horizont sehen, einen riesengroßen Horizont. Mein Besitzer hat für mich nicht nur für die paar Jahrzehnte geplant. Und spätestens jetzt trennen sich Phidias und Christus. Denn der Becher blieb da und Phidias ist weg. Dunkloffe. Bei mir ist das anders. Verstehen Sie? Bei mir ist das anders. Plötzlich geht über dem kleinen irdischen Leben mit all seiner Unverständlichkeit, Zerbrechlichkeit, all seinen Brüchen, Rissen, all dem Bescheuerten, geht ein riesengroßer Horizont der Jesus-Leute auf. Mein Jesus und ich sind ein nicht mehr zu trennendes Paar. Jetzt können wir noch ein bisschen mit dem Becher weiterspielen, aber das geht dann irgendwann auf, Sie merken das. Natürlich könnten Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt umziehen, ich nehme das mit, ich nehme die Unikate mit. Manchmal sind das ja gar nicht die wertvollsten Sachen, Ihre Goldbarren, das ganze Zeug. So, manchmal sind es ja dann vor allem die Dinge, die für mich einen inneren Wert haben. Vielleicht ist dann der Becher vom Phidias, ach man, habe ich mich schon so dran gewöhnt, den nehmen wir auch noch mal mit, dann stellen wir aufs nächste Küchenbord wieder den Becher drauf. Also das wäre so ein bisschen das Denken oder man spricht dann eben von dem, dass Gott treu und verlässlich ist. Ja, alles richtig. Wir dürfen noch eins draufsetzen. Ich bin nicht nur ein Gegenstand, wissen Sie? Ich bin nicht nur ein Unikat, eine nette Gewohnheit. Jetzt kommt ja das Topbild bei Paulus. Ich gehöre nicht nur als Gegenstand in seinen Raum und Bereich, ich gehöre zu ihm. Oder wenn wir das Bild vom Umzug nehmen, verstehen Sie, bei allem, was ich, wenn ich umziehe, mitnehmen würde, eins auf jeden Fall habe ich immer dabei, nämlich mich. Klar? Klar. Alles, was auf den Sperrmüll kommt, okay. Aber wenn ich umgezogen bin, bin auf jeden Fall ich schon wieder da. Wenn ich jetzt zum Christus gehöre, dann bin ich immer da, wo der Christus ist. Ich bin immer da, wo der Christus ist. Okay? Ich bin immer da, wo der Christus ist. Das ist für Paulus so elementar wichtig. Er klingt mich nicht aus. Er reißt mich nicht weg. Er entsorgt mich nicht im Sperrmüll der Zeit. Er legt mich nicht irgendwo ab. Er deponiert mich nicht auf einer Dauerschlafhallmülde. Nein. Wo der Christus ist, bin ich. Und wenn die Auferstehungskräfte des Christus wirksam sind, dann sind sie auch in mir wirksam. Denn ich bin des Christus. Ich bin des Christus. Und dieser wunderschöne Genitivus Possessivus, dieser besitzanzeigende Genitiv, ist nicht nur einer des Gegenstands, sondern des Lebensvollzugs. Ich gehöre zum Christus. Ja, Sie stehen mit mir in diesem wunderschönen, einzigartigen Offenbarungsgeschehen des einen Hauptes mit dem einen Leib. Der Christus in seiner ganzen Schönheit ist das Haupt man mag es kaum zu sagen, mit den Gliedern. Das ist der Christus. Deswegen, ein irdisches Leben ist aus der Perspektive christlichen Glaubens nur ein Angeld, ein Vorlauf. Und ich wünsche Ihnen so sehr, dass Sie das spüren, wie ganz real irdisch Paulus mitten im römischen Gemeindegeschehen steht und gleichzeitig wie unmittelbar daneben er in der Welt der Ewigkeit steht und weiß, das ist der Raum, wir haben es so wunderbar gesungen, das ist der Raum, wo ich hingehöre und wo ich zu Hause bin und wo mein Leben ist. Wird es ein bisschen hell? Also ich finde, es wird traumhaft hell, wenn man Römer 14 mitten im Schlamassel liest. Stark. Stark ist meines Jesu Hand. Und er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Mein Erbarmer lässt mich nicht. Das ist meine Zuversicht. Und dann die Corona-Strophe? Ging es auch? Mag die Welt im Missgeschick beben oder ängstlich klagen, ohne Halt ist all ihr Glück. Wahrlich, sie hat Grund zu zagen, dass mein Anker nicht zerbricht. Das ist meine Zuversicht. Seine Hand entreißt mich nichts. Sollte ich ihn mit Kleinmut schmähen, mein Erbarmer selbst verspricht's, sollte ich ihm sein Wort verdrehen. Nein, er lässt mich ewig nicht. Das ist meine Zuversicht. So, und jetzt kriegen wir es hin. Kriegen wir es gemeinsam hin? Wir kriegen es gemeinsam hin. Ich will sie hören. Unser keiner lebt sich selber und keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Darum, wir leben oder sterben, so sind wir des Herrn. Denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er über Tote und Lebende der Herr sei. So ist es. Amen. Zum Gebet wollen wir aufstehen. Und mit diesem wunderschönen Novemberlicht, Herr Jesus Christus, treten wir in deine Gegenwart hinein. Preisen dich über allem aktuellen Geschehen. Befehlen dir das ganze Schlamassel an. Du bist der Herr, du bist der Erbarmer, du bist der Wegweiser, du bist der lebendige Gott. Wir, die wir das Geschenk haben, dass du dein Besitzwort in unser Leben eingeritzt hast, wir beten dich an diesem Morgen an und danken dir von ganzem Herzen, dass wir dir gehören dürfen, dass wir nicht uns gehören, dass wir nicht dem Wir gehören, dass wir dir gehören. Jesus, der sein Leben aus Liebe für mich gab und auferstand aus den Toten, zu Rechten des Vaters sitzt und von dort kommen wird. Danke für diese Einritzung in unser Leben. Und danke, dass mit diesem Licht du deinen wunderschönen Herrschafts- und Besitzanspruch deutlich machst und dokumentierst. Und wir wollen es dir wirklich von Herzen sagen. Du sollst in diesen Stunden und Tagen unser Ohr haben. Du sollst unser Vertrauen haben. Du sollst unser Herz haben und du sollst unsere Tat haben. Bewahr uns vor dem Götzendienst in jeglicher Gestalt. Und dann Anbetung dir, dass über unserem kleinen irdischen Kästchen dieser Glanz der Ewigkeit steht. Nie und nimmer kannst und wirst du uns verlassen. Das ist unsere Zuversicht. Anbetung, Lobpreis, große Liebe, treue Nachfolge bis zum Ziel, das sei dir gesagt. So wollen wir leben. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.